Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie wirken sich extreme Umweltbedingungen und soziale Isolation auf das menschliche Gehirn aus? Dies haben Wissenschaftler bei Polarforschern untersucht, die 14 Monate auf der Neumeier Station 3 in der Antarktis gelebt und gearbeitet haben.
Wir machen das typischerweise so, dass wir eine Kontrollgruppe erheben. Da waren auch viele Wissenschaftler drin, die ähnlich gebildet sind, ähnliches Geschlecht, Alter haben und auch ein ähnliches Hippocampusvolumen am Anfang hatten und schauen uns bei denen an, was passiert bei diesen normalen Leuten über 14 Monate hinweg und rechnen das dann im Vergleich zu denen, die zur Neumeier-Station gefahren sind und wissen dann damit ungefähr, was normalerweise passiert und was dann im Besonderen in den Antarktis-Überwinterern passiert.
Und wie sich die Struktur und die Funktion des Hippocampus während einer Antarktis-Expedition verändern, darüber habe ich mit der Studienautorin Simone Kühn gesprochen. Und wir blicken außerdem hinter die Kulissen des Physik-Nobelpreises 2019. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Beginnen wollen wir allerdings mit einer Publikation im Fachjournal Nature Biotechnology. Darin berichten Forscher aus der Schweiz und Israel, wie sie einen Plastikhasen per 3D-Druck hergestellt haben. Und dieser Plastikhase trägt seinen eigenen Bauplan in Form von DNA in sich. Spannende kleine Technikgeschichte haben wir uns gedacht und unseren Autor Piotr Heller auf das Thema angesetzt. Und während der Recherchen stellte sich dann heraus, dass hinter dem Hasen eine Geschichte über kleine und große Geheimnisse steckt, die bald in den Gegenständen um uns herum schlummern können. Aber hören Sie selbst.
DNA ist nicht nur das biologische Molekül, in dem das Erbgut von Lebewesen gespeichert ist. Heutzutage kann man DNA künstlich herstellen und beliebige Informationen darin kodieren. Robert Grass, Chemiker von der ETH Zürich, hat zum Beispiel vor Jahren DNA-Barcodes entwickelt. Informationsschnipsel in DNA-Form, die man etwa auf Baumwolle aufsprühen kann. Wenn aus der Baumwolle irgendwann ein T-Shirt wird, kann man die DNA darauf finden und das Produkt zurückverfolgen. Jetzt ist Grass einen Schritt weitergegangen. Er hat große Datenmengen in DNA-Form mit Gegenständen verschmolzen. Mit seinen Kollegen hat er die Technik am Beispiel eines Hasen demonstriert. Dazu haben die Forscher erst einmal Computerdateien genommen,
die sozusagen diese dreidimensionale Information des Hasen beinhalten, diese Information genommen und in DNA übersetzt. Und das ist dann sozusagen eine lange Liste von DNA-Strängen und die haben wir dann von einer Firma synthetisieren lassen. Und von dieser Firma bekommen wir zurück einen kleinen Tropfen Wasser, in der diese DNA drinnen ist.
Diese DNA aus dem Wasser haben sie in mikroskopischen Kügelchen gekapselt, um sie haltbarer zu machen und in einen Kunststoff eingebracht, der als Rohmaterial für 3D-Drucker dient.
Und mit dem drucken wir dann das eigentliche Häschen. Und dann hat man wirklich ein Häschen mit einer gewissen dreidimensionellen Struktur.
Das Häschen hockt übrigens auf allen Vieren und schaut zur Seite.
Und der Bauplan des Häschens ist drin im Plastik enthalten als DNA.
Wenn man ein neues Häschen will, kann man ein Stück Plastik, etwa vom Ohr, abtrennen, das Plastik auflösen und die DNA darin auslesen. Dann hat man wieder den Bauplan des Häschens.
Und mit dem kann ich jetzt mit einem handelsüblichen 3D-Drucker ein neues Häschen herstellen.
Aber dieses neue Häschen soll auch seinen eigenen Bauplan als DNA in sich tragen. Kein Problem.
Dann kann ich die DNA-Probe nehmen und amplifizieren. Ein großer Vorteil an DNA ist, dass wir so einfach Kopien davon herstellen können.
Diese Kopien packt man wieder in das Rohmaterial des 3D-Druckers. Damit trägt auch das nächste Häschen seinen Bauplan in sich. So haben es die Forscher gemacht. 5-mal hintereinander. 5 Häschen-Generationen. Aber wozu? Wozu Gegenstände mit einem Gedächtnis bauen?
In unserer Vision leben wir in einer sozusagen zukünftigen Welt, wo jeder Zugang zu DNA-Schreibgerät und DNA-Lesegeräte hat. Und so, dass eigentlich jeder Gegenstand Informationen beinhalten kann. Vielleicht die Bedienungsanleitung von einem Gegenstand oder Qualitätsdaten von einem Gegenstand, die sozusagen wirklich ein integraler Bestandteil sind von dem eigentlichen Gegenstand.
Das könnte etwa bei Baumaterialien interessant sein. Selbst nach Jahrzehnten, wenn alle Dokumente verloren sind, könnte man eine DNA-Probe des Betons oder des Klebstoffs oder des Stahls nehmen und direkt die Qualitätsinfos herauslesen.
Solange das Produkt da ist, ist die Information auch da.
Mehr noch, die Information ist versteckt. Diesen Aspekt wollten die Forscher auch vorführen.
Und dann wollten wir ein Beispiel nehmen, wo das in der Geschichte schon gemacht wurde, wo in der Geschichte Information physikalisch versteckt wurde. Und mein Kollaborator Janif Ehrlich ist Israeli und ihm ist sofort dieses Ringelblum-Archiv eingefallen.
Das Ringelblum-Archiv, eigentlich Onek Shabbat genannt. Wer mehr darüber erfahren will, kann bei YouTube Onek Shabbat eintippen. Dort erscheint dann ein Video der UNESCO. Es zeigt zunächst rostige Milchkannen. Diese Milchkannen stammen aus dem Warschauer Ghetto. Eine Gruppe von Gefangenen um den Historiker Emanuel Ringelblum hatte damals darin Dokumente versteckt. Bilder, Fotos, Notizen, die das Schicksal der 400.000 Menschen dort widerspiegelten. Die Männer und Frauen haben ihr Leben riskiert, um diesen Teil des Holocaust zu dokumentieren.
Es ist ein geschichtliches Beispiel, das hier gut passt.
Robert Grass und Janif Ehrlich haben dieses UNESCO-Video, also die Videodatei, in DNA übersetzt und wollten es in einem Alltagsgegenstand verstecken. Um ein eindrucksvolles Beispiel zu haben, suchten sie nach einem unwahrscheinlichen Versteck.
Diese Sachen entstehen dann viel in Diskussionen hier zwischen dem Janif Ehrlich und mir und meinen Studenten. Was ist denn technisch möglich? Ja, man kann etwas Durchsichtiges machen. Wo ist es wichtig, etwas Durchsichtiges zu haben? Und da sind wir dann sozusagen auf die Lesebrille gekommen.
Die Forscher haben das Video über das Ringelblum-Archiv, also in DNA-Form, im Acryl eines Lesebrillenglases eingebettet. Man sieht es dem Glas nicht an. So klein sind die DNA-Kügelchen. Die Brille, also ausgerechnet ein Gegenstand, den man direkt vor den Augen hat, trägt jetzt dieses unsichtbare Geheimnis in sich. Diese Technologie könnte irgendwann mal, wenn es wirklich darauf ankommt, dabei helfen, noch ganz andere Informationen in Gegenständen zu verstecken.
Piotr Heller über geheime DNA-Botschaften, wie Forscher Informationen in alltäglichen Gegenständen verstecken. Das Leben auf der Neumayer-3-Station in der Antarktis bietet wenig Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Dazu Außentemperaturen bis zu minus 50 Grad und nahezu vollständige Dunkelheit im Winter. Forscher haben in einer Studie nun untersucht, wie ein 14-monatiger Aufenthalt in der Antarktis die Struktur und die Funktion des menschlichen Gehirns verändert. Eine der Autorinnen ist Professor Dr. Simone Kühn, Leiterin der Lise-Meitner-Gruppe Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und ich habe sie vor der Sendung telefonisch gefragt, wie sich der Aufenthalt am Ende der Welt auf das Gehirn der Polarforscher ausgewirkt hat.
Wir konnten hier erstmalig eigentlich sehen, dass es eine Reduktion von bestimmten Hirnregionen gibt über die Zeit hinweg. Und das ist für Forscher wie uns sehr interessant, weil wir typischerweise eigentlich immer Studien anschauen, in denen wir Leuten irgendwas besser machen, ne? In denen wir die trainieren oder in denen wir sie irgendwas Positivem aussetzen und dann Wachstum im Hirn feststellen. Deswegen war das für uns eine ganz interessante Studie, mal zu schauen, wo begeben sich Leute quasi freiwillig in Umgebungen, die dann einen negativen Effekt haben können. Und wir haben sozusagen gefunden, dass eine bestimmte Region im Hippocampus geschrumpft, also kleiner geworden ist über die Zeit hinweg.
Und welche Auswirkungen hat diese Schrumpfung eines Teils des Hippocampus auf diese Polarforscher?
Na, der Hippocampus ist eine ganz wichtige Region, die mit Gedächtnisfunktionen assoziiert ist und auch mit der räumlichen Navigation. Also um zu wissen, wo man sich im Raum befindet, braucht man den Hippocampus. Und wir haben auch gefunden, dass diese Abnahme in dieser Region eben assoziiert ist mit der räumlichen Fähigkeit, also der räumlichen Denkfähigkeit. Das heißt, je kleiner der geworden ist, desto schlechter sind relativ die Probanden in einer räumlichen Aufgabe geworden.
Und haben die Polarforscher das eigentlich selbst irgendwie bemerkt? Ist das signifikant geworden?
Also uns hat jetzt keiner berichtet, ja, habe ich genau gemerkt. Das sind ja auch wirklich ganz andere Bedingungen. Also die befinden sich da quasi im Eis und im alleine Weißen. Das heißt, wenn die rausgehen und keinen Kompass mit haben oder nicht Fahnen aufgestellt haben, können die nicht navigieren. Das war auch einer der Gründe, warum uns das so hoch interessiert hat, das Thema. Weil normalerweise hat man immer Landmarken. Ne? Wo immer wir sind, kann man sich Dinge angucken und weiß, ah, in der Kirche muss ich immer rechts abbiegen oder da muss ich immer links rum. Und das gibt's halt da oben nicht. Da ist einfach nur weiß und wenn die raus müssen, auch beruflich, was viele von den Wissenschaftlern da täglich machen müssen, dann müssen die sich sozusagen anders orientieren. Und insofern ist es schwer zu sagen, dass sie das selber gemerkt haben. Außerdem muss man sagen, das Hirn verändert sich in ganz vielen Situationen. Das ist nicht ein ganz spezieller Moment, dass nur die Antarktis sozusagen Einfluss aufs Hirn hat. Auch wenn ich jetzt hier zu Hause Dinge ganz anders mache, also wenn ich jetzt auf einmal kein GPS mehr benutze, ja, auch dann werden sich Hirnveränderungen zeigen, ne? Weil ich plötzlich eine Fähigkeit wieder neu erlernen muss oder mich mehr bemühen muss. Also das Hirn, wissen wir mittlerweile, ist viel plastischer, als wir vorher immer dachten. Das ist also nicht so ein ganz gefährliches Szenario. Hilfe, da schrumpft was im Gehirn.
Sie haben schon gesagt, dass sich sozusagen das Gehirn plastisch immer wieder neuen und veränderten Situationen anpasst. Was kann man sagen über die Ursachen für die Veränderung im Gehirn der Probanden, die Sie in der Antarktis untersucht haben?
Na, das Schwierige ist, dass da ja einiges anders ist. Ne? Das ist jetzt nicht ein Studiendesign, wo man sagen kann, das ist nur die eine Sache, die sich verändert hat. Einerseits sind die natürlich sozial depriviert auf eine Art. Ne? Die haben ihre Familien zurückgelassen und sind da alleine. Allerdings auch nicht ganz alleine, sondern eben mit 9 anderen, also 8 anderen jeweils. Und das ist natürlich auch eine ganz spezielle Situation, dass man mit so einer kleinen Gruppe, die man eigentlich nicht kennt, so eng aufeinander hängt für 14 Monate. Und andererseits gibt es eben diese Monotonie der Umgebung. Wie ich eben sagte, dass da vor allen Dingen Eis und Schnee draußen ist und dass man nicht viel sieht. Das kann man jetzt leider nicht auseinanderrechnen. Das heißt, wir wissen nicht, ob diese Schrumpfung, die wir da im Hippocampus sehen, jetzt durch die sozialen Bedingungen stattgefunden hat oder eben durch diese Umweltfaktoren. Das ist aber ein Problem, was man immer wieder hat bei so natürlichen Designs. Das ist ja quasi ein Design, was wir einfach nur gewählt haben, weil es das so gibt und weil man aus ethischen Gründen Menschen dem jetzt nicht einfach aussetzen kann. Ne? Man kann nicht jemandem einfach die Umgebung wegnehmen oder das soziale Umfeld wegnehmen, weil es einem gerade Spaß macht. Deswegen brauchen wir irgendwann weitere Studien, die hoffentlich so ein Design uns bieten, was die Trennung erlaubt.
Ich möchte aber nochmal zurückkommen zu den Auslösern für diese Veränderung. Können Sie dazu etwas sagen, nach dieser Studie, die Sie durchgeführt haben?
Also wir haben sozusagen bei den Probanden auch jeweils im Blut den sogenannten Brain-Derived Neurotrophic Factor gemessen. Das hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ein Blutparameter oder eine Substanz, die eigentlich immer damit in Verbindung gebracht worden ist, dass das Hirn wächst. Also je mehr man davon hat, desto eher ist es wahrscheinlich, dass das Hirn wächst. Und wir haben auch gefunden, dass dieser Faktor sozusagen reduziert ist über die Zeit und auch stetig abfällt über die Zeit hinweg. Und das ist assoziiert mit der Schrumpfung im Hippocampus, die wir sehen. Das heißt, das könnte kausal in Richtung einer Erklärung sein, dass es dort schrumpft. Und wir finden auch gegen Ende, also wenn die zurück sind, auch wieder eine Tendenz zur Erholung dieses Faktors. Deswegen glauben wir, dass auch die Schrumpfung im Hippocampus langfristig sich wieder normalisieren wird. Also wir glauben nicht, dass das jetzt was ist, was sie für ihr Leben lang mit sich rumtragen werden.
Was lernen wir aus Ihrer Studie? Gibt es Empfehlungen für solche Situationen, Möglichkeiten, diese Effekte, diese Veränderungen im Gehirn, denen vorzubeugen?
Wir machen ja sonst eigentlich eher Studien, wo wir Leute trainieren mit was und das hilft ganz gut. Also wir wissen zum Beispiel, dass das Spielen von Super Mario 64, also das ist eine eher räumliche Variante von dem klassischen Super Mario, was man so kennt, zu Aufwuchs im Hippocampus führt, weil man sich da sozusagen wie in einer 3D-Welt frei bewegen muss und sich richtig gut merken muss, wie ist meine Umgebung beschaffen. Also ich denke, dass zum Beispiel alle möglichen Videospiele, die so eine 3D-Repräsentation erfordern, sowas kann gut helfen. Also zumindest wissen wir von diesem besagten Spiel, dass es Aufwuchs im Hippocampus macht. Und auch körperliches Fitness. Also es ist bekannt, dass wenn man viel Sport macht, auch der Hippocampus wächst. Das haben wir übrigens auf der Neumayer Station kontrolliert, weil da waren ein paar Probanden bei, die unheimlich viel Sport gemacht haben. Aber wir haben jetzt sozusagen auch erste Studien in der Antarktis geplant, wo wir den Probanden ein Fahrrad mitgeben, also so ein Ergometer, und sie dann darauf ein Videospiel spielen können, während sie Fahrrad fahren. Das wäre sozusagen die Hoffnung, dass wenn man jetzt auch noch Sport kombiniert mit dem Videospielen, was einen starken räumlichen Anteil hat, dass es dann perfekt hilft für den Hippocampus.
Gibt es vergleichbare Ergebnisse zu Ihrer Studie und zu Ihren Untersuchungen, beispielsweise aus Langzeitmissionen auf der ISS oder auch auf dieser sowjetischen Raumstation Mir? Das ist ja, sind ja noch extremere Bedingungen, denen da die Kosmonauten oder Astronauten ausgesetzt sind.
Genau, also meines Wissens gibt es noch nicht so viele MRT-Studien, aber wir machen gerade auch eine mit den ISS-Raumfahrern, die wir sozusagen auch vor und nach der Mission sozusagen dann im MRT vermessen. Eben mit dem genauen Fokus auf den Hippocampus, weil das sozusagen eine Struktur ist, in der, man nennt das Neurogenese, möglich ist, also wo neue Neuronen wirklich wachsen können. Das ist in anderen Regionen unseres Wissens nicht möglich. Und solche Studien, die vor allen Dingen auf den Hippocampus fokussieren, die gibt es noch nicht. Aber wir werden bald da auch Daten haben und dann da was zu sagen können. Und das ist ja gerade auch im Weltraum natürlich total relevant, weil wenn jetzt ein Astronaut sozusagen aus der Raumstation raus muss, um was zu reparieren oder so, und der sich nicht gut orientieren kann, dann wäre es gut, wenn man das vorher wüsste. Und wenn man eben solche Fähigkeiten dann genau trainiert, auch dort, wenn das reduziert wird, die Hirnregionen.
Leben unter extremen Bedingungen beeinflusst die Hirnstruktur von Polarforschern. Das war Professor Dr. Simone Kühn, Leiterin der Lise-Meitner-Gruppe Umwelt-Neurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Vor 29 Minuten hat in Stockholm die feierliche Preisverleihung der Nobelpreise 2019 begonnen. Und in der Physik, da gibt es drei Preisträger, den US-Amerikaner James Peebles und die beiden Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz. Die Preisvergabe ist schon auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich, denn der Kosmologe Peebles und die beiden Planetensucher Mayor und Queloz haben wissenschaftlich nichts miteinander zu tun, außer dass sie sich alle drei irgendwie mit dem Weltall beschäftigen. Aber es gibt auch aus einem anderen Grund Diskussionsbedarf. Dirk Lorenzen, unser Fachautor in Sachen Astronomie. Dirk, Sie haben mit vielen Fachleuten gesprochen. Wie sieht die Community den diesjährigen Nobelpreis für Physik?
Da gibt es schon durchaus einiges Erstaunen. Also bei Jim Peebles sagen alle, naja, der für die dunkle Materie, das ist ein großer Kosmologe, aber eigentlich hätte man dann lieber Vera Rubin auszeichnen müssen. Das war die große Pionierin auf diesem Gebiet. Die ist leider vor 3 Jahren gestorben. Da hätte sich also das Nobelkomitee sich schneller entscheiden müssen. Ohnehin hat man ja bei der Physik offensichtlich irgendwie Hemmung, diesen Preis an Frauen zu geben. Überhaupt erst 3 Preisträgerinnen gibt es da. Und bei den Planetenforschern, da sagen dann viele, das ist dann noch viel unglücklicher gelaufen.
Was ist da, wie Sie formulieren, unglücklich gelaufen?
Man kann gar nicht genau sagen, was wirklich die erste Entdeckung eines Exoplaneten ist. Ende der 80er Jahre gab es ein kanadisches Team, das eine Entdeckung verkündet hatte, musste das dann aufgrund vernichtender Kritik zurückziehen. Später ist diese Entdeckung aber doch bestätigt worden. Dann hat 1989 Michel Mayor, der ja heute jetzt den Preis bekommt, mit David Latham von der Harvard-Universität den Begleiter bei einem anderen Stern gefunden. Da dachte man zunächst, es sei ein brauner Zwerg, so ein zu kurz gekommener Stern. Mittlerweile ist aber auch da klar, das ist ein Planet. Also auch da hätte man dann schon einen früheren Planeten gehabt. Und dann haben eben als Mayor und Queloz, die jetzt den Preis bekommen, Mitte der 90er Jahre ihre Entdeckung dort veröffentlicht haben, da waren dann eben auch Geoffrey Marcy und Paul Butler aus den USA dabei. Die haben binnen weniger Wochen deren Entdeckung bestätigt, haben ganz, ganz viele neue Entdeckungen gleich dazu gemacht. Aber die wurden jetzt nur in den ergänzenden Texten erwähnt. Beim Preis gehen sie leer aus.
Und warum hat das Nobelpreiskomitee sie bei der Auswahl nicht berücksichtigt?
Zum einen liegt sicherlich daran, dass man so sich eine Grenze gesetzt hat. Es gibt nur 3 Preisträger. Man hätte dann also hier vielleicht einen jeweils aus diesen Gruppen herausnehmen müssen. Mayor und Marcy haben 2006 gemeinsam den Shaw-Preis bekommen, einen hochdotierten privaten Wissenschaftspreis. Und dieses Viererproblem ist sicherlich der Hauptgrund, dass es ein Vierteljahrhundert gedauert hat, bis die Exoplaneten jetzt wirklich zum Zuge kommen. Und 2015 wurden dann eben gegen Geoffrey Marcy die Vorwürfe laut, dass er immer wieder Frauen in seiner Arbeitsgruppe sexuell belästigt hat. Er hat diese Vorwürfe im Wesentlichen eingeräumt, seine Professur an der Universität Berkeley niedergelegt und damit war dann natürlich klar, dass er kein Nobelpreiskandidat mehr ist.
Sie haben sich umgehört unter den Astronominnen und Astronomen. Wurden Marcy und Butler zu Recht nicht berücksichtigt? Wie ist die Position in der Gemeinde?
Da sagen viele, natürlich darf man danach nicht mehr Professor sein, aber Marcy habe nichts getan, was strafrechtlich relevant war. Unter anderen Umständen hätte er sicherlich diesen Preis bekommen. Andererseits ist auch klar, das Nobelkomitee wird dieses Thema mit ganz spitzen Fingern anfassen. Es hat ja selber da diesen Skandal um sexuelle Übergriffe in der Akademie gegeben im Zusammenhang mit dem Literaturnobelpreis.
Viel Diskussion unter Astronomen, aber warum äußern sich die Forscher nicht öffentlich dazu?
Mir hat jemand gesagt, dass einfach jeder, der den Preis bekommt, so ist die Haltung, hat ihn auch verdient. Manchmal hätten eben andere ihn noch mehr verdient. Das sagt man aber nicht offen, weil man eben an den Preisträger nicht herummäkeln will. Und hier sei nun offensichtlich gewesen, das Komitee wollte endlich die Exoplaneten auszeichnen und hat dann so hier die einfachste und bequemste Lösung gewählt. Offene Kritik gibt es da leider nicht, würde ich sagen. Einfach so eine schöne offene Diskussion, wie es in dem Literaturnobelpreis um Peter Handke gegeben hat. Sowas mögen die Physiker wohl nicht. Jedenfalls haben sie es nicht gemacht, sondern gucken einfach nur zu.
Nobelpreisverleihung gerade in Stockholm. Dirk Lorenzen über die Kritik an den Physiknobelpreisen 2019. Und mit dem Physiknobelpreis beschäftigt sich auch gleich unsere Sternzeit, wenn Kosmologie auf Exoplaneten trifft. Aber bis dahin gibt es noch die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang.
Aufnahmen der Raumsonde Cassini hatten gezeigt, dass es am Südpol des Saturnmondes Enceladus 4 große Risse im Eis gibt, die als Tigerstreifen bezeichnet werden. Die Furchen sind rund 130 Kilometer lang und verlaufen parallel in Abständen von etwa 35 Kilometern. Bislang war unklar, wie und warum die Risse entstanden sind. Planetenwissenschaftler aus Washington und Kalifornien präsentieren im Fachblatt Nature Astronomy nun eine Erklärung. Demnach hat sich der Mond durch Gezeitenkräfte erwärmt, wodurch die Eiskruste an den Polen dünner wurde. Schließlich brach die Kruste auf und ließ Wasserdampf aufsteigen, wodurch eine Kettenreaktion mit immer mehr Rissen in symmetrischen Paaren ausgelöst wurde. Diese endete erst in Regionen, in denen das Eis zu dick für die Risse war. Dass die Tigerstreifen am Südpol auftraten, war offenbar Zufall.
Omas helfen Enkeln beim Überleben.
Die sogenannte Großmutterhypothese besagt, dass Kinder bessere Überlebenschancen haben, wenn sich Großmütter um ihre Enkel kümmern. Erleichtert wird diese Kooperation, wenn die Großmütter, die ihren Töchtern bei der Aufzucht des Nachwuchses helfen, nicht mehr fruchtbar sind, wodurch eine Konkurrenz vermieden wird. Diese Großmutterhypothese hat ein internationales Meeresbiologie-Team nun erstmals bei Orcas nachweisen können. Im Fachblatt PNAS heißt es, dass sich vor allem bereits in der Menopause befindliche Killerwalweibchen erfolgreich an der Versorgung der Enkelgeneration beteiligen. Dadurch sichern die Großmütter das Überleben der Enkelkälber und sorgen gleichzeitig für den Fortbestand ihrer eigenen Gene.
Der Europäische Forschungsrat vergibt 600 Millionen Euro Forschungsgelder.
Heute hat der Europäische Forschungsrat die Gewinner der diesjährigen ERC Consolidator Grants bekannt gegeben. Demnach erhalten 301 Forschende aus 37 Nationen insgesamt 600 Millionen Euro Forschungsgelder, die Teil des Horizon 2020 Research and Innovation Program sind. Ausgezeichnet werden unter anderem Forschungsprojekte zum Thema, wie der Klimawandel die Oberfläche der Erde verändern wird, welche Langzeitwirkungen Nahrungsergänzungsmittelbedingungen oder welchen Einfluss Online-Werkzeuge auf die Demokratie haben. Die meisten Gewinnerprojekte kommen aus Deutschland, unter anderem von Universitäten und Max-Planck-Instituten.
Wassergeburten stellen kein erhöhtes Risiko dar.
Viele Kliniken bieten Schwangeren zur Niederkunft keine Wassergeburten an, da sie Komplikationen fürchten. Stattdessen werden natürliche Geburten nur im Bett durchgeführt. Medizinerinnen der Universität von Michigan haben für eine Studie mehr als 2400 Geburten von zwei Hebammenpraxen analysiert. Wie die Forscherinnen im Fachblatt Birth schreiben, gab es bei den Geburten, die in einer Badewanne stattfanden, weder ein erhöhtes Infektionsrisiko für Mutter oder Kind, noch kam es häufiger zu Komplikationen oder zu einem erhöhten Behandlungsbedarf in einer Intensivstation im Vergleich zu herkömmlichen Geburten.
Hitzewellen könnten mehrere Kornkammern der Erde gleichzeitig bedrohen.
Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachblatt Nature Climate Change. Ein internationales Forschungsteam hatte veränderte Muster des Jetstreams analysiert. Unter bestimmten Umständen könnte dieser die Erde umzirkelnde Höhenwind gleichzeitige Hitzewellen in bestimmten Weltregionen bringen, die für einen Großteil der globalen Nahrungsmittelproduktion verantwortlich sind.
In Deutschland werden immer weniger SMS verschickt.
Der SMS-Versand hierzulande ist Daten der Bundesnetzagentur zufolge im vergangenen Jahr auf dem niedrigsten Stand seit 1999 gewiesen. Wie der Digitalverband Bitkom heute mitteilte, wurden 2018 nur noch 8,9 Milliarden SMS verschickt. Das sei ein Minus von 14% im Vergleich zu 2017 gewesen.
Sternzeit. 10. Dezember. Der gemischte Nobelpreis. Heute wird Jim Peebles für seine Beiträge zur Kosmologie mit einer Hälfte des Nobelpreises für Physik ausgezeichnet. Die andere Hälfte teilen sich Michel Mayor und Didier Queloz für die erste Entdeckung eines Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern. Die Auswahl der Geehrten sorgte für einiges Erstaunen, denn Kosmologie und Planetenentdeckung haben absolut nichts miteinander zu tun. Was genau das Nobelkomitee zu dieser Entscheidung bewogen hat, wird sich erst in 50 Jahren erweisen, wenn die Sperrfrist für die Akten abläuft. Spötter sprechen von einem Restefegen. Jim Peebles ist zweifelsohne der bedeutendste Kosmologe unserer Tage. Er wird aber für die Ausarbeitung von Theorien geehrt, was für einen Nobelpreis sehr ungewöhnlich ist. Womöglich hatte man Angst, dass der Preis komplett entwertet wäre, sollten sich die Theorien später als falsch erweisen. Somit wären die Planetenentdecker, Nobel-Dauerkandidaten seit 2 Jahrzehnten, eine Art Absicherung. Die wiederum hätte man gemeinsam mit ihren US-Kollegen Geoffrey Marcy und Paul Butler auszeichnen können oder müssen, die parallel zu Mayor und Queloz nach Planeten gesucht hatten. Sie hatten nur Wochen später die Entdeckung bestätigen und um weitere Planeten ergänzen können. Doch Geoffrey Marcy ist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Studentinnen tief gefallen. Und das Nobelkomitee weiß sich geschickt, aus solchen Affären herauszuhalten. Daher wurden die Amerikaner nur im Begleittext erwähnt, gingen bei der Preisvergabe aber leer aus.
Und das war Forschung aktuell heute am Mikrofon Uli Blumenthal. Ich wünsche einen guten Abend.